Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. In dieser Spezialfolge geht es erstmals nicht um ein bekanntes Musikstück, sondern um schlechte oder, schöner ausgedrückt, misslungene Songtexte. Mein Gast und ich werfen einen analytischen und unterhaltsamen Blick auf schiefe Sprachbilder und Grammatikfehler, auf Klischeelawinen, grenzwertiges Englisch, lyrische Peinlichkeiten und vollkommenen Blödsinn. Selbst wenn man sich als musikbegeisterter Mensch nicht unbedingt mit Songtexten auseinandersetzt, kann sich vielleicht jeder an eine Schulstunde erinnern, in der ein Text von Bob Dylan oder Reinhard May interpretiert und analysiert wurde. Man kann aber auch schlechte Texte unter die Lupe nehmen, wobei ich hier anmerken möchte, dass ich niemanden einen Lieblingssong oder eine Band vermiesen möchte. Außerdem wage ich zu behaupten, dass viele Hörerinnen und Hörer gar nicht auf einen Text achten, weil in erster Linie die Musik zählt, der Rhythmus oder das Tempo. Kommen wir nun zum ersten Musikbeispiel, A Horse with No Name, ein durchaus bekannter Song der Band America aus dem Jahr 1972. Wenn wir jetzt nicht bügeln, kochen oder arbeiten und genauer hinhören, dann erfahren wir Folgendes. Es regnet und der Protagonist des Songs reitet mit einem namenlosen Pferd in die Wüste, in der Pflanzen, Vögel, Felsen und Dinge sind. Der Reiter kann sich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Nach 2 Tagen wird seine Haut langsam rot und die Hitze ist heiß. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one. Mein heutiger Gast, Michael Behrendt, ist freiberuflicher Lektor, Redakteur, Musikjournalist und Sachbuchautor mit besonderem Blick auf Pop-Lyrics. In seinem ersten Buch I Don't Like Mondays schreibt er über Songmissverständnisse. In Provokation geht's um Lieder, die für Zündstoff sorgten. Und sein Buch Mein Herz hat Sonnenbrand hat mich auf die Idee zu dieser Spezialfolge gebracht. Michael, in deinem Buch beschreibst du zahlreiche Songtexte, die eine Ernsthaftigkeit an den Tag legen, aber ungewollt aus dem Gleichgewicht geraten. Willst du uns damit jetzt zum Lachen bringen oder willst du uns aufzeigen, wie schwierig es tatsächlich ist, einen guten Songtext zu schreiben?
Also zum Lachen bringen möchte ich die Leserinnen und Leser gerne natürlich, aber es geht mir nicht um gut oder schlecht, da kann man sowieso wochenlang drüber diskutieren. Ich würde eher sagen, es geht um gewissenhafte, sorgfältige Kommunikation. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ein Songtext, der ist ja ein Kunstprodukt. Da hat sich jemand hingesetzt und der wird dann millionenmal abgespielt, immer gleich. Der bleibt bestehen. Und ich finde, da sollte man einfach eine gewisse Sorgfalt walten lassen. Und da ärgert es mich total, wenn Leute da wirklich solche schrägen Bilder reinbauen, irgendwelche Doppeldeutigkeiten, die nicht intendiert waren. Und gerade jetzt auch vor dem Hintergrund so dieser ganzen Kommunikation in unserer heutigen Zeit mit den sozialen Medien, mit Fake News, mit irgendwelchen Worthülsen und Politiker-Talk, der nichts ausdrückt. Ich möchte ein bisschen motivieren, auf Sprache zu achten und auch achtsam und sorgfältig und präzise mit Sprache umzugehen.
Na, wenn man sich jetzt diese Studiosituation vorstellt, allein was mit der Technik verbessert wird und was ausgetüftelt wird, auch was die Musik betrifft und wie was gespielt wird, wann welches Solo ist, die Textarbeit passiert ja vorher, im besten Fall.
Im besten Fall.
Das heißt, man müsste eigentlich, wenn du sagst, man muss mehr darauf achten oder es wäre schön, wenn darauf mehr geachtet wird, ist das schon eine Vorarbeit, die aber dann, selbst wenn sie nicht gut geleistet wird, während der Studiarbeit ja auch noch einmal umgeworfen werden könnte.
Mhm. Wird sie aber offenbar nicht oft. Ne?
Ja,
deswegen
nicht oft genug.
Wird so viel Unsinn auch aufgenommen. Und klar, ich muss dann auch immer lachen, aber ich frage mich manchmal, warum texten die sowas? Warum wird sowas veröffentlicht? Ne?
Ja.
Und darum geht es mir einfach zu sensibilisieren und natürlich zu unterhalten. Es gibt so ein paar Acts, da bin ich auch schon ein bisschen bösartiger. Also da ist es schon auch wirkliche echte Kritik. Vieles ist aber auch mit einem Schmunzeln und hey, wir machen alle mal Fehler. Aber trotzdem, wenn es geht, bemüht euch doch mal beim nächsten Text, es ein bisschen besser zu machen.
Das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass wenn du einen Song hörst, das vielleicht das erste Mal, dass du sofort auf den Text achtest.
Nein, das kann man auch nicht sagen.
Auch
also
nicht
ich bin schon auch ein normaler Musikhörer, also in Anführungsstrichen normal. Ne? Ich höre schon auch natürlich Beat, Stimme, Sound, boah, geile Melodie und so weiter. Aber sobald ein Lied mich interessiert oder mich irgendwas anspringt, dann höre ich genau hin und dann will ich auch wissen, worum es geht. Und dann nehme ich das schon auch mal unter die Lupe und dann fallen mir solche Sachen dann auch auf.
Dann schauen wir doch gleich einmal, was die Lupe so hergibt, weil es gibt ja hoch angesehene Texte, die jetzt poetisch oder lyrisch vielleicht durchfallen, aber trotzdem genial sind. Also zum Beispiel Texte von Ernst Jandl oder Friedrich Achleitner. Also ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so kennt. Die Hauptvertreter des modernen Dialektgedichts und der konkreten Poesie, so ist der Fachbegriff dafür. Und vielleicht geht es ja in manchen Songtexten eben jetzt nicht um Sinnhaftigkeit, sondern generell um so einen Sprachteppich.
Naja, die beiden genannten sind natürlich eben Spezialisten auf ihrem Gebiet, ne, und haben natürlich auch fast schon neue Genres begründet, haben neue Messlatten gesetzt. Die sind schon gut abgehangen, da kann man gar nichts gegen sagen. Und es geht immer darum, dass es in sich irgendwie stimmig ist. Und ich glaube, das ist bei denen so. Und natürlich muss nicht jeder Songtext irgendeine Botschaft vermitteln. Das wäre ja schlimm. Ne? Es gibt viele Klischeetexte, aber auch die können einfach okay sein. Die können einfach sprachlich in Ordnung sein. Und natürlich spielen auch manche Texte einfach irgendwelche Prinzipien durch. Mir fällt jetzt gerade so spontan ein Hardeck Number 9 von Delegation, so ein Disco-Hit. Und da geht es natürlich nicht um wirklich tief erlebten Herzschmerz, sondern erzählt immer verschiedene Liebeskummer auf. Also der erste war so, der zweite war so und es wird immer ein bisschen schlimmer. Und da hat man eigentlich eher, spürt man diesen Spaß an diesem Abzählvers, ja, oder an diesem Prinzip, das durchgespielt wird. Mhm. Dann gibt es Texte, die eigentlich eher ein gängiges Motiv variieren. Also ich denke da zum Beispiel an den Liebesdoktor, der immer wieder auftaucht. Mal geht man zu ihm hin, um seinen Liebeskummer geheilt zu bekommen. Mal ist der Doktor dann auch selbst der der Heiler, was dann auch ziemlich schlüpfrig werden kann. Ne? Mhm. Aber im Grunde geht es da nicht um Geschichten, sondern da geht es einfach um Durchspielen von Motiven. Und wer da ich sagt, oder das ist völlig egal. Und es gibt auch Lautpoesie. Es gibt, glaube ich, keine literarische Texte, würde ich jetzt mal steil behaupten, keine literarische Form oder Ausdrucksweise, die nicht irgendwo schon in Songtexten auch verwurstet wurde. Also bis hin zum unverständlichen inneren Monolog. Es gibt ganze Theaterstücke auf 5 Minuten komprimiert ohne Erzähler. Mhm. Es gibt dieses Reflektieren. Es gibt eigentlich alles auch im Song. Es muss stimmig sein und man muss natürlich erkennen können, in welche Richtung es geht. Man muss nicht alles für bare Münze nehmen.
Ja, aber das bringt mich jetzt wieder zu dem Song, den wir vorhin schon gehört haben, A Horse With No Name. Können wir ja jetzt gerade bei dem Song, weil ich das so sarkastisch umschrieben habe, übersetzt habe, um was es eigentlich geht, aber dürfen wir eigentlich wirklich davon ausgehen, dass sich da wirklich niemand was gedacht hat? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, ein Bild von Salvador Dali, wo, ich weiß nicht, zerfließende Uhren sind und wo eben auch, da gibt es ein Bild, da ist so eine Wüstenlandschaft, wo eben Dinge drinnen stehen. Ja? Mhm. Und das ist halt surrealistisch. Also es war ja auch dieser Song eine Zeit lang im Radio, im amerikanischen Radio verboten, weil es angeblich einen Bezug zu Drogen, im Speziellen auf Heroin, gab, obwohl es ja trotzdem dann ein Nummer-1-Hit war. Mhm. Also wie hat der Song das in deinem Buch geschafft, hineinzukommen, überhaupt als erster erwähnter Song mit diesem Text?
Ja, also erstmal ganz nah am Song. Da waren Steine und Pflanzen und irgendwelche Dinge. Das ist natürlich in einem Songtext unheimlich unpräzise. Was sind irgendwelche Dinge? Da hat man so das Gefühl, ach, er hatte keinen Bock mehr. Und dann fiel ihm halt ein, ach, irgendwelche Dinge. Mhm. Dann, dass die Haut, also gleißende Sonne, 2 Tage, und da wird die so langsam rot, die Haut, da wäre jeder andere Mensch wäre da schon verbrannt. Ne? Und dann, dass er seinen Namen nicht mehr weiß, dass plötzlich die Wüste zu einem Meer wird. Das ist eigentlich total hanebüchen. Und doch finde ich es eigentlich viel zu konventionell, um es als Drogensong zu bezeichnen, ne? Oder zu verstehen. Und es gab ja auch Interviews dazu. Manche kokettieren ja damit, manche Künstler, und sagen, na, das ist nichts mit Drogen. Und natürlich ist es doch mit Drogen. Aber der hat einfach erzählt, ich saß in England, die kamen ursprünglich auch aus England, ne? Die haben so englisch-amerikanische Familienverhältnisse. Es hat geregnet. Der hat sich an Urlaube mit seiner Familie durch die Wüste erinnert in Amerika. Und da hat er eher so einen Sehnsuchtssong geschrieben. Mhm. Und ist fast so ein bisschen impressionistisch. Dann kommt dazu, dass sie damals noch ganz jung waren und vielleicht noch nicht so versierte Songwriter. Und deswegen kommt dieser ganze ungelenke Kram da rein. Aber für einen Drogensong ist es viel zu klar und eigentlich auch viel zu langweilig. Ne? Es passiert ja jetzt nicht unglaublich Magisches oder Fantastisches. Mhm. Und die haben auch immer selbst gesagt, also es hat nichts mit Drogen zu tun, und denen glaube ich.
Ja, ist nicht so wie bei den Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds zum Beispiel, da war es wieder anders, die Geschichte. Na, nee, aber man muss sich anschauen, was dahinter steckt, also das ist dann schon eine andere Information.
Also ich glaube, John Lennon hat immer schon kokettiert natürlich, aber es gibt sogar das Bild, das sein Sohn, glaube ich, gemalt hat, ne, im Kindergarten mit der Lucy, und ich meine, das sind Marshmallows, das sind Karussells, das sind eigentlich Kinderfantasien. Also jemand, der auf einem Drogentrip ist, der träumt nicht von Marshmallows und Lollis. Ne? Mhm. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich wirklich einfach ein Kinderding ist. Aber natürlich diese Anfangsbuchstaben, Lucy Sky Diamonds, ne? Das hat ihn wahrscheinlich einfach nur verleitet, damit zu spielen und die Leute auf so eine Fährte zu setzen, aber immer zu sagen, nein. Ne? Aber ich glaube, auch da gibt es keinen Drogenhintergrund.
Weil du gesagt hast, man soll auf die Sprache achten. Was immer so schön ist, wenn ich einen deutschen Gast habe, dass natürlich Vokabeln, Wörter fallen, die wir jetzt im österreichischen Sprachgebrauch oder im wienerischen Sprachgebrauch nicht so verwenden. Wie zum Beispiel, du hast vorher gesagt, Hanebüchen.
Hanebüchen, ja.
Hanebüchen würden wir wahrscheinlich übersetzen mit, also ich sage ja ganz gern Balawatsch oder Hoppadatschig. Also das ist auch ein Wort, was du nicht verwenden würdest. Nee, das würde ich auch nicht in einen Songtext hineinfinden, würde ich sagen.
Wer weiß, Lautpoesie? Oder?
Wenn es darum geht, die Worte zur Musik zu gestalten, fällt mir ein, Marmor, Stein und Eisen bricht von Trafi Deutscher, auch ein älterer Song, 1965, glaube ich, war das. Dieses Lied wurde eine Zeit lang auch nicht im Radio gespielt, weil es richtig heißen müsste, Marmor, Stein und Eisen sprechen. Und man könnte jetzt sagen, grammatikalisch macht man dann halt alles richtig, aber am Ende ist es halt langweilig oder passt eben nicht zur Musik. Also wenn man jetzt sagen würde, Marmor, Stein und Eisen brechen, würde natürlich nicht passen, aber deine Liebe nicht.
Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, dam.
Das ist ein interessanter Fall. Also erstmal muss man sagen, wenn das damals schon verboten wurde, ja, oder nicht gespielt wurde, dann könnte man heute ein Drittel der Songs nicht mehr spielen, weil das ist ja heute noch viel schlimmer. Ja. Und ich bin eigentlich hauptberuflich Lektor.
Ja.
Und das ist komisch, dass gerade bei dem Beispiel ich sagen würde, dass das gar nicht so falsch ist. Ne? Es ist im Grunde eine komprimierte Aufzählung. Marmor bricht, Stein bricht, Eisen bricht. Mhm. Jetzt sind wir in einem Gedicht.
Ja.
Und da darf man schon sagen, Marmor, Stein und Eisen bricht. Also ich finde das grenzwertig, aber ich finde, man kann es machen. Ne? Und warum sich da jemand aufgeregt hat, verstehe ich nicht. Ne? Und bei anderen Sachen, die noch viel schlimmer sind, da wird dann gleich, bricht die Hölle los. Ne? Ja. Nee, bricht nicht die Hölle los, sondern da regt sich keiner auf. Ne?
Ja.
So. Und insofern finde ich das ein interessantes Beispiel, aber es zeigt auch natürlich, wie empfindlich die Leute sind, wie unterschiedlich sie das wahrnehmen. Ne? Mhm. Der eine findet das doof, der andere das. Ist immer auch ein bisschen subjektiv.
Also ich muss sagen, bei der Lektüre deines Buches habe ich wirklich oft so schallend gelacht. Wirklich schallend gelacht. Also zum Beispiel über den Satz, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Und das Lachen blieb mir aber speziell bei diesem Satz schnell im Hals stecken, weil dieser Satz stammt vom DDR-Lyriker Thomas Brasch. Sein Gedicht »Was ich habe, will ich nicht verlieren« 1976 mit Blick auf das geteilte Deutschland verfasst. Das kann man jetzt zweifellos als große Poesie bezeichnen. Wie schmal ist denn der Grat zwischen Nonsens und großer Lyrik bei Songtexten?
Da müsste ich auch ein bisschen ausholen. Also gerade dieses Beispiel ist auch wunderschön und ich habe es zitiert in Zusammenhang mit Tim Bensko und der hat sowas Ähnliches versucht. Der hat dann eine Zeile in einem Lied, du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden habe. Das ist ja auch sowas, ne? Also so ein Gegensatz passt eigentlich nicht. Und das Komische ist bei Thomas Brasch, da weiß man sofort, was gemeint ist. Weil ja dahinter wirklich diese Tragik des geteilten Landes steht.
Mhm.
Bei Tim Bensko steht eigentlich nichts dahinter und es ist aus meiner Sicht einfach blöd.
Das ist der große Unterschied.
Ich kann mich nicht an was erinnern, was ich noch nicht gehabt habe.
Ja.
Und das ist einfach nur eine leere Phrase. Sie klingt unheimlich poetisch und toll, aber wenn man so reinpiekst, dann ist da nichts. Ne?
Naja, aber ich habe ja deshalb so gelacht, weil ich, also man liest dieses Buch, es geht um Pannen bei Songtexten und dann eben bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin, klingt dann besonders absurd einfach.
Ja, ja.
Ja, aber eben, wenn ich dann weiß, was für ein Gedicht das ist, dann lese ich mir das Gedicht durch, was extrem berührend ist.
Genau.
Das ist halt so wie, es gibt ein Gedicht, das sind nur ein paar Zeilen, unter mir, über mir rennen die Wellen, die Wagen. Und gütig gönnte der Meister mir selbst, auch mit hinüberzugehen. Mhm. Was ist da gemeint, wenn du die Überschrift nicht kennst? Das ist Die schöne Brücke von Friedrich Schiller.
Mhm. Okay.
Und das ist so von hinten herum, denke ich mir. Ja? So ein genialer Satz wie aus diesem Gedicht von Thomas Brasch, der, wenn er aus dem Zusammenhang gerissen wird, die Bedeutung verliert.
Ja, das stimmt. Aber ich habe ja auch den Brasch gar nicht in den Mittelpunkt gerückt, sondern
den Bensko.
Es ist ja auch so, dass er in Wenn Worte meine Sprache wären, es auch gnadenlos übertreibt und eigentlich wirklich nur heiße Luft verbrät, indem er sagt, er hat keine Worte oder sowas. Ne? Das ist ein gängiges Motiv. Aber er übertreibt es eben einfach und Worte sind natürlich Sprache. Und wenn er behauptet, Worte sind nicht seine Sprache, finde ich, also mir persönlich bringt das nichts. Ne? Es klingt wichtig, aber es sagt nicht so viel wie ein Gedicht von Brasch.
Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich. Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden hab. Der erste Sonnenstrahl. Alles leis ist, dann ist deine Stimme da. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle.
Ja, das ist so ein bisschen diese Gossenpoesie, wird es, glaube ich, genannt. Dieses, wie klinge ich interessant? Oder was kann ich für einen Text schreiben, dass es möglichst poetisch klingt?
Genau. Und zu diesem Thema schmaler Grat zwischen Kunst und Poesie, da fällt mir dieses Lied von Udo Lindenberg und Apache ein, Komet. Mhm. Und ich bin mal gefragt worden von irgendjemandem, Herr Behrendt, sagen Sie mal, ein Komet, kann der eigentlich zweimal einschlagen? Ne? Weil in dem Lied heißt es ja...
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
Vielleicht tut es weh, doch wird auch nochmal sicher gehen, bis ich hier immer leb.
Lass uns nochmal aufdrehen.
Lass uns nochmal aufdrehen.
Und darüber denke ich immer wieder nach. Und je nachdem, wie ich gerade drauf bin, ist es für mich Kunst oder Schwachsinn. Ne?
Ja.
Denn also das zweite Mal will er gehen. Er will nochmal mit einem Knall abtreten. Ne? Aber dazu müsste ein Komet, der ja eingeschlagen ist, sich erst wieder neu zusammensetzen und wieder aufsteigen. Mhm. Schon ein bisschen komisch. Ne? Und ein Komet, der bedeutet ja auch eine Ankunft. Mhm. Also tada, ich habe eingeschlagen wie ein Komet.
Yeah.
Also kann ich eigentlich, wenn ich abtreten will, kein Komet sein. Da müsste ich mich eher verflüchtigen. Ne?
Yeah.
Deswegen, so wie ich heute drauf bin, würde ich sagen, es ist Unsinn. Mhm. Ungewöhnlich für Udo Lindenberg, weil der einfach, finde ich, souverän, schnoddrig textet. Aber nicht ganz ungewöhnlich für einen Rapper, weil ja Rapper doch sehr viele Worte und auch sehr viele komische Worte machen.
Ja, was auch so ein Satz ist, den ich unter Gossenpoesie einreihen würde, ist der Satz, denn die Zeit ist das, was bald geschieht.
Ich liebe es.
Das ist auch aus einem Hit, Zeit macht nur vor dem Teufel Halt, von Barry Ryan. Ist der sehr bekannt in Deutschland? Ich weiß nicht.
Absolut. Ob, das ja. war, also damals hatte der wirklich viele Erfolge, ne? In Deutschland. Dieter
ja.
Thomas Heck andauernd. Ja,
ja.
Ja. Dieses, die Zeit ist das, was bald geschieht. Da gibt es ja unendliche Variationen. Heute ist nur gestern's Morgen. Ja, und dann denke ich mir immer, übermorgen ist nur übermorgens gestern. Also
ja.
Es ist blödsinnig, es ist einfach sinnentleert. Ja. Ne? Aber wichtig, wichtig.
Noch ein schöner Song, der zu diesem Gossen-Poesie-Zusammenhang passt, ist von Selig, 2009, Ich bin so gefährdet. Und ich möchte kurz jetzt beim Refrain starten, da ist nämlich schon meine Lieblingszeile, lang her, dass es her ist. Und etwas später heißt es dann, still und verwegen, wir blieben liegen in der Welt zwischen den Laken des Mai. Ich kann das gar nicht ohne Lachen sagen.
Ich bin so gefährdet, dir zu verfallen. Lang her, dass es her ist, doch die Lichter leuchten uns ein. I'm
selbst wenn man den Song und die Stimmung und den Rhythmus alles gut findet, ich kann das einfach nicht ernst nehmen.
Tja.
So einen Text.
Das ist das Interessante. Ich nehme es furchtbar ernst. Mhm. Und ich glaube, dass er es ernst meint. Und das macht es dann eben prätentiös. Ne? Wenn es Satire wäre oder wenn er sich lustig machen würde, würde er es anders texten. Und er ist so ein Typ, der, glaube ich, immer wieder zeigen muss, dass er Künstler ist, dass er besondere Gefühle hat.
Ne? Ja.
Ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, oder es war so und so viel Fragen an Jan Plewka, so heißt er ja. Und da erzählt er, dass er also immer noch gerne auf Reisen geht und was erlebt. Und dann sagt er, meine Lieblingsschuhe sehen immer noch hungrig und schmutzig aus. Ne? Das sagt er dann. Ich denke, oh Gott, wenn ich jetzt deine Schuhe angucke und sage, Mensch, die sehen so durstig und so nervös aus, ja, was die noch mit dir vorhaben, das ist doch total bekloppt, oder?
Mhm. Ne?
Und ich finde, wenn man also solche Bilder für sich selbst ganz schnell ins Absurde steigern und variieren kann, dann entlarven sie sich eigentlich als leere Hülsen, ne? Oder als Quatsch. Und das ist bei Selig so, auch mit diesem, die Laken des Mai, ja, vielleicht haben sie auch in den Matratzen des November gelegen, ja. Das ist einfach sinnlos, ne? Und also mich persönlich, ja, macht das fuchsteufelswild, weil er es ernst meint, meiner Meinung nach.
Gibt es eigentlich so ein paar Interpretinnen oder Interpreten, die auf dich zugekommen sind nach der Lektüre dieses Buches und dann vielleicht beleidigt waren oder so?
Nein, die haben alle lieber die Klappe gehalten.
Ah, okay.
Genau, also ich habe mal gehört, dass Herr Grönemeyer irgendwo mal so ein Buch in die Hand bekommen hätte und nicht not amused war.
Ja, der läuft unter der Überschrift, glaube ich, der Unverstehbare.
Der Unverstehbare, ja. Ich meine, ist klar, es ist die Art, wie er singt. Unfassbar, dass man mit so einer Stimme berühmt werden kann, aber okay, die Leute lieben ihn. Mhm. Und er überdehnt und verzerrt und manipuliert die Sprache, dass es wirklich wehtut. Und er gefällt sich darin auch. Ich finde, er müsste das gar nicht machen. Er hat so viele schöne Texte, aber Fang mich an heißt ein Lied. Ne? Mhm. So, und dann denke ich sofort, ja wie, sonst höre ich dich auf oder was? Ne? Also, oder du holst den Wind zum Trocknen rein. Ne? Das sind alles so Sachen, dann sage ich mir, also in so einer Welt, wo jemand den Wind zum Trocknen rein holt, möchte ich gar nicht leben.
Ja.
Ne?
Ich kann zu Grönemeyer nur sagen, dass ich nicht objektiv sein kann, weil ich so ein großer Grönemeyer-Fan bin. Also da lasse ich nichts drüber kommen über
Gut.
die Texte.
Aber ich finde ja schön, dass du trotzdem mit mir lachen kannst. Ne?
Ja, natürlich. Ne? Also ich verstehe auch deinen Zugang so irgendwie.
Genau.
Aber einen anderen Künstler nehmen wir noch kurz hervor, weil oft macht ja die Sprache viele Wörter, die ja dann eben wirklich keinen Sinn ergeben, wie wir gerade gehört haben. Und bei Peter Maffay heißt es im Song Sonne in der Nacht, Blicke berühren sich ohne ein Wort und der Verstand verliert den Verstand.
Sonne in der Nacht, Träume sind erwacht, Feuer in den Haaren, Blicke berühren sich ohne ein Wort und ihr Verstand verliert den Verstand. Körper geben sie nur dem Gefühl. Kälte und Einsamkeit sind verbannt.
Ich wünsche mir immer, dass die Vernunft mal endlich zur Vernunft kommt. Also das sind auch so viele Hülsen. Und also er schreibt zum Teil selbst, aber ich glaube, er schreibt auch oft mit anderen zusammen und lässt schreiben. Und gerade sein letztes Album oder dieses Corona-Album Soweit heißt das, da hat Johannes Oerding federführend mitgewirkt. Ne? Und das ist auch so ein Allerweltstexter. Und der hat so ein paar Maffay'sche Manierismen aufgegriffen und hat sie zum Teil auch variiert. Ne? Und da gibt es ja diese Sache, ist das aus Josie, der Tag legt sich abends schlafen und wacht als Morgen auf. Das ist sowas wie heute ist nur gestern's Morgen. Ne? Und bei Oerding in einem neuen Maffay-Song heißt es dann, der Tag legt sich jetzt schlafen, die Flasche Wein bleibt mit uns wach. Ich meine, da muss man nichts zu sagen. Ne?
Ja.
Und was ich ja wirklich liebe, ist diese Zeile, also er spricht zu seinem wohl verstorbenen Vater und sagt, du hast mich zu dem Menschen gemacht, den ich heute im Spiegel sehe. Und dann denke ich mir, das müsste doch heißen, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Mhm.
Zu dem Menschen gemacht, den ich im Spiegel sehe. Das ist auch so ein Manierismus. Also man möchte es unglaublich aufblasen und wichtig machen, bedeutungsschwanger. Aber ich bin doch der Mensch, der ich bin und nicht der, der da irgendwo im Spiegel rumturnt. Ne?
Mhm.
Und es gibt natürlich Michael Jackson, Man in the Mirror. Also das ist das ähnliches Motiv. Nur da macht es Sinn, weil er möchte sagen, wenn du die Welt besser machen willst, dann schieb's nicht auf andere. Fang selbst an. Fang mit dem an, den du jeden Tag im Spiegel siehst.
Mhm.
Ich finde das absolut stimmig.
Mhm.
Bei Maffay ist es einfach nur Quatsch.
Mhm.
Ich habe da noch so eine Zeile, die ich so irre fand. Wenn der Winter auch den Sommer niemals sieht, so weiß er doch, dass es ihn immer gibt. Ja. Ich meine, was soll das ausdrücken? Ne? Und das ist bei Maffay, also das zieht sich durch alle Texte und mir zieht es wirklich die Schuhe aus. Ne?
Mhm.
Und er ist beliebt und alle liegen ihm zu Füßen und er hat so intensive, emotional, so persönliche Texte. Und ich finde, es sind Klischeetexte, die eigentlich mich überhaupt nicht berühren.
Mhm. Ja, aber die Musik und die Stimme, das ist halt auch wirklich gute deutsche Rockmusik, die der macht. Also, und wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht die meisten gar nicht auf den Text hören und man sich denkt, ist wurscht, die Musik ist cool.
Das ist das Dilemma. Ne? Also das ist ähnlich auch bei Wolf Mahn. Ich finde zum Beispiel ein ganz toller Musiker. Aber die Texte...
Sterne in meinen Schuhen.
Ja.
Von dem.
Sowas. Und er hat einen Song, der heißt Stadt der Waschmaschinen.
Ja, genau.
Was bitte ist das?
Ja.
Ist das Rock'n'Roll oder wie? Ne? Und
ich
weiß noch nicht mal genau, worum es da geht in dem Lied. Ne? Also der ist textlich auch... Ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon beim Bashen, was ich ja gar nicht so unbedingt wollte. Aber es gibt so ein paar Leute, wo ich sage, Mensch, also die übertreiben schon ein bisschen, aber sie machen verdammt gute Musik.
Ja.
Das muss man ihnen lassen. Und sie haben natürlich auch viele schöne Songs geschrieben, wo es gar nichts auszusetzen gibt.
Mhm.
Also das möchte ich auch immer relativiert haben, sonst heißt es hier, der Behrendt ist der Künstler-Bäscher. Ne? Kein Wunder, dass das keiner liest oder so.
Ja.
Also die haben wirklich auch viele tolle Songs gemacht, aber ich greife mir eben die raus, wo es meiner Meinung nach wirklich ein bisschen daneben
ist. Aber sehr schön ist ja der Song, der dem Buch den Titel gegeben hat, Mein Herz hat Sonnenbrand von Bata Illitsch.
Mein Herz hat Sonnenbrand, ich suche Sonne an dem Strand, doch sie ist nicht mehr da und ich bin den Tränen nah. Mein Herz hat Sonnenbrand, wo ich die Liebe fand. Da ist Einsamkeit und mir tut mein Herz so leid.
Schlager legen gern eine gewisse Unbekümmertheit an den Tag. Ein schönes Zitat von dir. Und wenn man jetzt dieses Lied hört, Mein Herz hat Sonnenbrand, das hörst du einmal und dann kannst du den Text in Wahrheit.
Ja.
Beim zweiten Refrain kann ihn schon jeder mitsingen.
Ja, das ist eine Leistung.
Ja, das ist eigentlich schon toll.
Ja. Ne, aber diese Unbekümmertheit ist natürlich auch so ein bisschen ironisch gemeint oder bitter ernst sogar. Ich wurde da auch schon mal gefragt, wieso heißt denn das Buch so? Und wenn ich dann sage, so hieß ein Song, dann glaubt mir das keiner. Ne? Weil das ist so irre. Das Herz ist ja eigentlich was Immaterielles. Also es steht ja für einfach Gefühle. Ne? Und die Vorstellung, dass ein Herz Sonnenbrand hat, ist grauenhaft, furchtbar. Dann singt er auch... ich wollte für dich sterben, doch das hatte ich nicht gestört. Das ist unfassbar. Oder mir tut mein Herz so leid, als ob es da irgendwo an der Ecke liegt, ne? Und man müsste noch 50 Cent einwerfen oder sowas. Ne? Weil ja.
Mhm.
Und diese Unbekümmertheit, die führt dazu, dass man höchste Glücksgefühle runterdimmt im Schlager. Ja, also man nicht zu viel freuen, aber ich bin schon jetzt echt glücklich. Und dass man die absolute Tragik, Suizidgedanken, ja, der Mann ist völlig fertig, dann wieder so hochdimmt, so, naja, es ist wie so ein Kaffeefleck auf einer schönen Tischdecke, ist nicht weiter schlimm. Und dann entsteht im Schlager eigentlich so eine Grundstimmung, die egal wie der Rhythmus ist oder so, die immer gleich ist. Ne?
Mhm.
Und vielleicht ist das auch der entscheidende Unterschied zu Pop und Rock, weil im Pop und Rock, da werden Gefühle gnadenlos ausgelebt. Also ich bin happy, da schreie ich das raus. Mhm. Ich bin tief traurig, also da möchte man sich gleich irgendwie umbringen, wenn man diese Lieder hört. Ne? Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Und diese Unbekümmertheit im Schlager führt eben auch dazu, dass man halt auch völlig ungelenkt textet. Sonne, Liebeskummer, Strand, das reicht schon. Und den Rest kleistern wir irgendwie zusammen. Hauptsache, wir haben diese mittige Stimmung.
Englisch ist die Weltsprache der Popmusik. Und deswegen gibt es auch viele deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler, die englische Texte für ihre Songs verfassen. Und da schleichen sich dann so einige Fehler ein, wie zum Beispiel bei dem Song Lemon Tree von Fool's Garden.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree.
Was hier, finde ich, am meisten verwirrt, du hast das vorher schon ein bisschen angedeutet beim Schlager, dem Protagonisten geht es hier schlecht, aber es ist halt so ein Happy Sound dazu.
Na, ich glaube schon, dass es ein Stilmittel ist. Mir fällt sofort Beautiful South ein, eine britische Band, die viele Hits hatte und bei denen funktionierte das genauso. Die haben tieftraurige Texte gemacht, aber immer mit so schönen Melodien. Aber die hatten eine gewisse Eleganz. Ja? Und bei Fool's Garden, also da habe ich so das Gefühl, sie hatten eine wunderbare Melodie. Und das ist ja auch einfach toll, dieses Lied. Aber sie mussten noch irgendeinen Text dazu machen. Und der ist ihnen dann leider wahrscheinlich aus Nachlässigkeit oder aus schlechtem Englischkenntnissen einfach dann völlig missglückt. Ne? Und deswegen ist es dort nicht so stimmig wie bei Beautiful South.
Ja Beispiel. Gut, das sind doch Engländer, das ist ja dann die Muttersprache, die
genau.
getextet wird.
Aber ich meine, da geht so viel drunter und drüber, also grammatikalisch zum Beispiel, I turn my head up and down, also ich drehe den rauf und runter, hat ja einen Schraubverschluss, ja, völlig falsch. Oder I put myself into bed, ja, also ich bringe mich ins Bett hinein, das würde ein Engländer nie sagen. Dann sitzt er mal im Zitronenbaum, am Ende heißt es plötzlich, all I can see is just another lemon tree, also auf einmal werden es immer mehr Bäume. Das passt nicht, mittendrin hat er plötzlich so eine misogyne Rachefantasie. Es ist ja ein einsamer Mensch, der auf seine Liebe wartet, die nie zurückkommen wird. Und dann sagt er auf einmal, ich werde mir ein anderes Spielzeug suchen, another toy. Und dann bist du diejenige, die dumm aus der Wäsche guckt. Da wird dieser Typ, den man eigentlich erst bemitleidet hat, eigentlich zum Unsympathen. Und da stimmt nichts in diesem Text. Da gibt es keine Balance, da gibt es keine Zielrichtung. Ne? Das ist irgendwie wie zusammengekloppt. Ne? Und deswegen ist das auch mit dieser Kontrast zwischen fröhlich Musik und traurig Text, haut für mich nicht hin.
Aber wie kann denn das überhaupt passieren? Es gibt ja noch so ein Beispiel von einer deutschen Band, The Boss Hoss, die schon Fehler in Songtiteln machen. Es gibt da zum Beispiel Boon and Bane, das heißt, wenn man es richtig schreibt, übersetzt Segen und Fluch. Und die schreiben aber Bane nicht mit A-I, sondern eben B-A-N-E. Das ist ein Wort, was es, glaube ich, gar nicht gibt.
Das gibt es gar nicht.
Also wie kann das passieren? Gibt es jetzt bei Songtexten nicht auch einen Lektor, so wie das halt bei Romanen oder bei anderen Dingen auch der Fall ist?
Also ich würde es begrüßen.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich sag's.
Genau, aber ich glaube, es gibt es nicht oft. Und die Gründe sind verschieden. Ne? Also man legt eh keinen Wert auf den Text oder aber man hält sich für so toll, dass man denkt, dass es nicht nötig ist. Ne? Es gibt diesen Frank Bornemann von Eloy, Da habe ich mal ein Interview gelesen, dass er zumindest bei späteren Werken seine Texte immer noch mal, die singen auf Englisch, Native Speakers vorgelegt hat, damit es einigermaßen okay ist. Aber früher war das wohl auch ganz schön daneben. Und er hat eine Band produziert, die ich sehr mochte, die es leider nicht mehr gibt, die Guano Apes. Das war so ein bisschen Crossover-Rock-Metal. Und die sind also im Englischen grauenhaft. Ne? Ich liebe die Musik, ich kann es auch genießen, und weil die so toll singt, diese Frau, und die Gitarren so knallen. Aber da hätte ich mir auch gewünscht, dass sie das jemandem vorlegen, der Ahnung hat. Und das ist offenbar nicht passiert. Und ja, das ist wie bei Werbeanzeigen oder auch bei manchen Texten in der Zeitung, selbst in angesehenen Zeitungen, da fehlt das Korrektorat und dann sind da Fehler drin. Aus Sparzwängen heraus oder was auch immer, aber es ist schlimm. Ne? Also ich mag das nicht. Und zu Bossos, naja gut, da habe ich auch ein eigenes Kapitel. Da haben viele Interviewer einfach einen Bogen drum gemacht, weil das unangenehm ist. Denn was mir bei denen wirklich aufstößt, es ist ein unfassbarer Sexismus in deren Texten. Also der ist noch härter als bei irgendwelchen englisch- und amerikanischsprachigen Bands. Und die haben gerade aber auch so eine Familien-Fangemeinde. Mhm. Es gab mal eine Sendung, da ist Angelo Kelly mit seiner Fangemeinde gegen Bossos mit ihrer Fangemeinde angetreten. Da waren unheimlich viele Kinder. Mhm. Und dann war eine engagierte Bürgermeisterin, die mit dem Publikum einen Line-Dance einstudiert hat zu einem Bossos-Song. Mhm. Der ist nur harmlos gewesen, aber das machen die natürlich auch zu anderen Bossos-Songs. Und da geht es also zum Teil wirklich unangenehm ab. Wenn ich mir vorstelle, dass dann diese Kinder und die Bürgermeisterin in Cowboy-Stiefeln da ihren Line-Dance machen zu unglaublich sexistischen Songs, ne? Also da zieht sich alles in mir zusammen, ne? Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das beurteilen soll. Es berührt mich sehr, sehr unangenehm. Und diese Boss-Hossens, die amüsieren sich, sind ja eigentlich so die Kumpeltypen, die mag jeder, der Boss und der Hoss und so, ne?
Ja, aber sind doch nicht unsympathisch, finde ich.
Nee, überhaupt so nicht. Aber dann haben sie so Plattentitel wie Stallion Battalion, heißt eine LP. Das heißt im Grunde Hengst- oder Zuchthengst-Bataillon. Ne? Mhm. Und so sind auch die Texte. Sex on Legs heißt ein Lied. Sex auf Beinen, Geschlecht auf Beinen, was bitte ist das? Aber es ist einfach hirnverbrannt. Aber die Leute schunkeln alle dazu, machen Line Dance. Also da, finde ich, ist der Kontrast zwischen dem Text und der Fangemeinde oder diesem allen unglaublich groß, ne? Und ja, schwierig.
Don't stop to move this way. I'm on my knees. I can't resist no more. Oh baby, you shot me down. Ain't got no bulletproof heart. You ring my alarms. You've got some magical working charms. Sex on legs.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man nicht hinhört zum Text, dann bleibt ein Lied ein gutes Lied.
Ja, absolut.
Es gibt eine Innsbrucker Studie. Man durchleuchtete 12.000 Songs, die zwischen 1970 und 2020 veröffentlicht wurden. Verglichen wurden dabei diverse Merkmale wie also Textlänge, grammatikalische Form, das Vorkommen komplexer Wörter und Reime und auch die Emotionalität. Und Ergebnis dieser Studie ist, dass die Texte immer einfacher und leichter verständlich geworden sind und die beschriebene Emotionalität negativer und persönlicher geworden ist. Und wenn ich mir jetzt anhöre, was so in den Radios gespielt wird und welche Songs unter den Top 10 von Spotify sind, dann glaube ich dieser Studie.
Also wenn ich auch Radio höre, gerade wenn man jetzt Auto fährt auf der Autobahn und fährt durch verschiedene Bundesländer, ne, dann ist eigentlich egal, dann wechseln ja auch die Radiosender und egal wo man ist, es läuft immer dasselbe, ne? Auf 1, 2 oder 3, ne? Immer ähnlich.
Ja.
Insofern würde ich spontan zustimmen, aber ich bin Optimist oder sehe was Positives. Ich glaube, dass das andere, das Komplexe und das Bessere und Vielschichtigere, dass es da ist, dass wir es nur heute nicht mehr so serviert bekommen. Wir hören es nicht mehr. Ne? Früher, da war alles besser. Also früher in den 60s, 70s, da gab es nur 2, 3 Sender, da gab es nur 2, 3 Leitmedien. Da waren die Stones, da waren die Doors, Jefferson Airplane, neben den Schlagern in den Top 10. Bob Dylan war da drin, Don McLean. Und das war eine Gegenkultur, die auch richtig präsent war. Beat Club, die ganzen Sendungen, da sind diese ganzen harten Bands aufgetreten. Und das ist heute ja alles weg. Ne? Es ist erst verdrängt worden in die Abend- und Nachtsendung. Jetzt ist es irgendwo in die Weiten des Internets verdrängt. Mhm. Aber es ist da. Also ich habe zum Beispiel, ohne dass ich Metal-Fan bin, Metal-Sachen schon kennengelernt. Die sind 10 Minuten lang, also unglaubliche Kompositionen. Und wenn man sich auch die Texte anguckt, wirklich interessante, spannende Texte. Also ich würde behaupten, es gibt es, aber man muss es finden. Ne? Früher ist es zu uns gekommen, jetzt müssen wir da hinkommen.
Wir müssen suchen
ja. Und müssen über die Social Media, müssen wir dann diese Bands, da müssen wir uns einklinken, dann kriegen wir das auch mit oder Spezialmagazine lesen. Mhm. Ne? Deswegen, glaube ich, deckt diese Studie oder vermute ich jetzt nur einen gewissen Teil ab. Darunter lauert unendlich mehr und auch viel Gutes.
Ne? Ja, aber das ist halt dann auch die kleinere Hörerschaft, die sich jetzt auf den Weg macht, um diese Dinge zu suchen. Mhm. Weil wenn ich Spotify und das Radio erwähne, dann sind das einfach die meisten Hörerinnen und Hörern auf diesen Medien.
Das sind ja dann diese Gen Zs und Gen X und was alles nicht gibt.
Und es sind ja nicht nur die Texte, die also laut dieser Studie einfach einfacher geworden sind, sondern auch die Musik. Das sind halt immer dieselben 3 Akkorde und derselbe Drumbeat irgendwie. Aber du sagst ja auch, Songs und Song-Lyrics sind ein Spiegel ihrer Zeit.
Ja, und das ist auch mit Blick auf Gangster-Rap. Ne? Da bin ich auch mal so ein bisschen ganz zuspitzend. Wir leben in einer unheimlich brutalen Zeit eigentlich, in der einfach alles ein bisschen rauer ist, wo die großen Egos sich durchsetzen, auch auf kriminelle Art. Und ich finde schon, dass dieser Gangster-Rap auch ein Spiegel dieser letzten 10, 20 Jahre ist. Ne? Es ist fast schon ein Vorbild. Und wenn dann Präsidenten und Staatsmänner praktisch genauso handeln, dann finden das die jungen Leute offenbar auch cool. Und dann kann man fast sagen, es ist so ein fragwürdiger Soundtrack unserer Zeit auch, ne? Dieser Battle-Rap und Gangster-Rap. Mhm. Und dieser Backlash auch, also mit den Frauenbildern und gegen Schwule und antisemitisch. Wir waren in den 70er, 80ern schon mal viel weiter. Ne? Das wird gerade alles zurückgedreht. Und Rap ist, glaube ich, mit die erfolgreichste Musik, ne? Auch kommerziell gesehen. Das ist der Soundtrack unserer Zeit. Also Ellenbogen, Ego durchsetzen ohne Rücksicht auf Verluste, da ist für mich schon was dran.
Was es damals auch nicht gab, also du hast Bob Dylan erwähnt, der ja auch den Literaturnobelpreis gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob die heutigen Leute, die Songs schreiben, einen Literaturnobelpreis kriegen würden. Aber wie siehst du denn die Entwicklung, was die Songtexte betrifft, mit Hilfe der KI? Das ist ja auch ein Thema der heutigen Zeit.
Das ist ein Thema. Ja, ich sehe das mit einem faszinierten Auge und mit einem ängstlichen Auge. Ich sehe das mit, ja doch, ich sehe mit Augen. Ne? Das
ist, ja, haben wir ich mache einen Songtext draus.
Genau. Und es ist ja so, gerade weil ich Lektor bin ich auch echt betroffen, denn das Lektorat gehört wirklich erklärtermaßen zu den gefährdeten Berufen, denn das kann die KI allmählich immer besser. Ich habe mal Spaß, also ich finde KI toll, weil es Leuten, die mit Sprache einfach nicht so können, unheimlich helfen kann. Ne? Also der Handwerker, der jetzt dem Kunden irgendwas schreiben muss, da hat er früher einen Tag gebraucht, jetzt macht das die KI in 2 Minuten. Finde ich toll. Jemand, der was zum Singen braucht, keinen anspruchsvollen Songtext, na, der lässt sich da halt mal ein paar Zeilen schreiben, ist okay, finde ich gut. Ne? Aber ich habe selbst auch mal das mit einer kostenlosen KI probiert vor ein paar Wochen. Habe einfach ein Thema eingegeben, so und so viele Strophen, so und so viele Bridges, Refrains. Mhm. Und es sollten die 10 Schlagwörter, die sollten schon auch vorkommen. Da hat die KI mir in einer Minute was ausgespuckt. Das war zu 60-70% okay. Mhm. Und das hätte ich dann verfeinern können. Ne? Und das fand ich faszinierend, aber auch echt erschreckend. Dann war ich wiederum auf einer Veranstaltung, da ging es um Romane und Schreiben. Und es ist ja heute schon so, dass man im Internet diese Groschenromane oder Liebesromane findet für 2 Euro irgendwas. Mhm. Ne? Die sind von KIs geschrieben. Aber die sind eigentlich nur aus Klischees zusammengesetzt. Ne? Mhm. Und in dieser Veranstaltung waren wirklich erfahrene Leute und die haben gesagt, ja, das ist alles so. Mhm. Aber wenn ich den Roman des 21. Jahrhunderts schreiben will, den österreichischen Schlüsselroman, mit einer Tiefe von Tolstoi und Goethe und was weiß ich, das kann die KI nicht. Da braucht es das menschliche Genie. Und auch da bin ich dann am langen Ende wieder Optimist und hoffnungsvoll. Ich glaube, dass man das auch auf Songtexte übertragen kann. Wenn ich wirklich guten individuellen Text machen will, der meine Gefühle ganz außergewöhnlich ausdrückt, dann kann die KI das nicht. Ne? Das heißt, es ist noch nicht alles verloren.
Ja, die Frage ist, finde ich auch, da kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Wenn man der KI nicht sagt, sie soll zum Beispiel auf Endungen verzichten, dann würde sie das von sich aus wahrscheinlich nicht machen, weil das wäre ja grammatikalisch falsch. Also spontan aus keinen wird kein, aus meinen wird mein, sehr schön auch, und die Blüten ihrer Liebe sind wie Schnee auf deinem Herz, statt eben Herzen. Und da muss ich schon sagen, es gibt natürlich österreichische Sängerinnen und Sänger, die das auch weglassen, aber ganz groß ist natürlich Sido bei seinen Texten. Da gibt es das Lied, ich gehe meinen Weg.
Genau.
Auch wenn es regnet und ein eisiger Wind weht, ich nehm mein Komet und ich geh mein Weg. Auch wenn mir irgendwann die Scheiße bis zum Kinn steht, Nase zu halten und ich geh mein Weg. Auch wenn der Stärkste von euch mich jetzt schlägt, niemals auch zerrt und dreht, ich geh mein Weg. Los, beschwer dich, versuch's mit dem Gebet, doch ich geh mein Weg, ich geh mein Weg.
Ja, das ist natürlich ein wunderbares Beispiel mit dem Sido, ne? Und da würde ich auch sagen, da würde die KI wirklich helfen können, oder die würde sich da nicht beschränken, die würde die Reime finden.
Mhm.
Und da sollten sich dann mal die Texter dann auch ein Beispiel dran nehmen. Ne?
Ja, was ist denn überhaupt ein guter Reim?
Ein guter Reim ist also erstmal einer, der schön klingt.
Ja.
Er muss nicht rein sein. Also man sagt ja reine und unreine Reime. Ne? Es gibt auch tolle unreine Reime. Und er muss, glaube ich, einen schönen Zusammenhang herstellen oder irgendwie eine Assoziation wecken. Und dann funktioniert er und man merkt einfach, ja, oder er ist gut, wenn er einem nicht aufstößt, ne? wenn er einfach durchflutscht so. Aber die unreinen oder die unguten Reime, die nicht so schön, ich glaube, die fallen dann auch gleich auf, weil sie einfach so dämlich sind.
Mhm, zum Beispiel, du bist oft sorgenvoll, ich finde den Morgen toll.
Wahnsinn.
von Sportfreunde Stiller. Oder dann geh doch zum Arbeitsamt und oute dich als Künstler. Sie geben mir eine Stelle als Friseur in Neumünster. Du nennst das Fremdschämreimen.
Ja, ich glaube, das ist von Echt, der Song 2010. Und da kann man auch noch mal dieses Thema aufgreifen, gut und schlecht. Denn ich finde, hier sieht man, warum es schlecht ist. Es wird einfach eine Stadt zitiert, die da einen Brass abkriegt, den sie gar nicht verdient hat, zumal meine Tante bei Neumünster lebt. Ne? Aber ist auch so, es geht ja um den Künstler, der nichts zustande bringt in dem Lied. Und dann zu sagen, sie gaben mir eine Stelle oder dir als Friseur in Neumünster, das ist völlig Blödsinn. Also ein Künstler kriegt keine Friseurstelle angeboten. Das ist einfach nur, ach, die wollten, ja, die haben es wahrscheinlich lustig gefunden oder wollten ein bisschen provozieren. Aber es ist ein schlechter Reim und es ist auch nicht stimmig. Ne? Also das ist ganz klar nicht so gut.
Hey, du sagst, es macht doch keinen Sinn in der heutigen Realität. Du weißt doch nicht, wohin mit deiner Kreativität. Dann gehe doch zum Arbeitsamt und oute dich als Künstler. Sie gaben mir eine Stelle als Friseur in Neumünster. Nein, ich will mich nicht festlegen, will mich noch ein Stück bewegen, lebe in den Tag hinein, brauch nicht viel zum Überleben. Ich wohne in einem Loch, doch ich lebe noch, ich bin auch nicht so weit. Ich brauche Zeit. Meine Zeit wird kommen, ja 2010, wenn wir uns wiedersehen. Meine Zeit wird kommen im Jahr 2010.
Was auch ein schräger Reim ist, wobei, da weißt du vielleicht mehr dazu, da weiß ich nicht, ob das Absicht ist oder nicht, weil die Toten Hosen, finde ich an und für sich, sind ein paar Songs, die ich sehr mag von den Toten Hosen. Und da gibt es den Song Abitur und da heißt, ich habe Abitur, ich bin so stolz dafür. Ging es da um den Reim oder wollten die provozieren? Was denkst du dabei?
Ich denke, es ist ein bisschen kokettieren damit, dass man ja eigentlich aus dem Bildungsbürgertum kommt, das ist ja bei Campino so.
Mhm.
Und sie sind Punks, also muss das so sein. Wenn man aber andere Texte sieht, die wirklich auch unfreiwillig komisch sind oder völlig hoffnungslos daneben, dann kann es auch gut sein, dass es in dem Moment nicht besser konnte. Ne?
Frag ihn doch, wenn du ihn mal siehst, bitte.
Ja, ich sehe den auch so oft, den Andreas.
Zum Schluss möchte ich noch auf dein aktuelles Buch hinweisen. Ebenfalls wie auch Mein Herz hat Sonnenbrand im Reklam Verlag veröffentlicht. Das Buch heißt Playlist zum Glück, 99,5 Songs für ein erfülltes Leben. Der Titel garantiert eigentlich schon, ein Bestseller zu werden.
Also dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich kann es nicht sagen, es kommt ja gerade erst raus, ne? Aber ich finde den Titel auch sehr gelungen. Mhm. Da können wir uns alle mal, die mitgewirkt haben, auf die Schulter klopfen. Und natürlich ist er auch ein ernst gemeinter Titel. Also es geht nicht um kaputte Songs oder sowas oder Lyrics. Es geht wirklich wieder um die Wirkung und die Kommunikation durch Songs. Aber diesmal in turbulenten Zeiten wie diesen um Songs, die einem Lebensratschläge geben und vielleicht auch helfen, durch diese turbulenten Zeiten durchzukommen. Und das ist, glaube ich, was vielleicht auch wirklich Neues, was es so noch nicht gibt. Das ist eine Kombination aus Musiksachbuch und aus wirklichem Lebensratgeber, der auch ernst gemeint ist. Das heißt, Musikfans entdecken viel über Songs, die sie kannten, aber was sie noch nicht wussten, und entdecken vielleicht auch viele neue Songs, die sie noch nicht kannten und sagen, Mensch, da sind ja 3-4 Lieblingssongs dabei, neue. Aber Leute, die Rat suchen, würden auch sogar ohne Musik zu hören, glaube ich, ein paar wichtige Tipps für den Alltag mitbekommen. Ne? Und das ist diese Kombination, die hoffentlich auch die Menschen erreicht.
Mhm. Ich habe es ja schon gelesen und ich bin sehr begeistert, weil das einfach auch so schön aufgebaut ist, wie du es gerade geschildert hast. Man entdeckt viel, man kann es gut zwischendurch lesen, man kann es auch in einem durchlesen. Und das Schöne auch bei dem anderen Buch, Mein Herz hat Sonnenbrand, es gibt einen QR-Code, den kann man scannen und dann kommt man auf die Playlist über Spotify. Das heißt, alle Songs, die du in deinem Buch beschreibst, kann man gleichzeitig auch hören. Gute Idee.
Ja, freut mich sehr, dass es ankommt.
Aber ich möchte dich noch fragen, Michael, von deiner persönlichen Playlist, einen Song, wo du sagst, da passt für dich alles. Text, Musik, Stimmung.
Ja, also nicht nur, weil ich jetzt gerade hier in Wien bin, sondern auch, weil es wirklich ein Song ist, der mich berührt. Ja, dann würde ich Öl nehmen, eine österreichische Band oder ein Projekt, mit dem Song Ruh. Und der hat mich wirklich geflasht, weil es geht eigentlich um Trauer oder es geht um Tod, um Sterben. Aber er bringt das dermaßen entspannt und zuversichtlich rüber, dieses schwere Thema, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig gefrustet sein kann. Und es ist musikalisch so ein bisschen wie Sunshine Reggae, also fast ein bisschen zu fröhlich, aber er kriegt die Kurve. Und der Text ist sowas von meditativ, also er beschreibt, wie dieser Kreislauf aus Werden und Vergehen funktioniert, dass er einfach seinen Sinn hat, dass auch ein einfaches Leben, in dem man nur kocht und die Wäsche aufhängt, irgendwie einen Sinn gibt, dass es da draußen sowas wie eine Gesellschaft gibt, wo es brodelt. Das kommt in Form der illustrierten Gala rein. Solange die Gala hier noch kommt, gibt es Grund, sie auch zu lesen. Dann entwickelt er Bilder von ganzen Kulturen, die aufgestiegen und untergegangen sind, weil in der Erde irgendwo nicht nur Erze, sondern Tassen, Töpfe und sowas lagern. Und der Mensch wird auch wieder zu Staub. Also sind so biblische Motive drin. Ganz zum Schluss oder im Refrain zitiert er sogar noch Goethe, wo man eigentlich sagen könnte, du meine Goethe. Aber er kriegt überall die Kurve. Es ist eine Huldigung und sehr selbstbewusst zugleich. Und also mich tröstet das, obwohl ich gar nicht traure. Ja? Also das berührt mich einfach und das würde ich jetzt mal im Moment als wirkliches Highlight herausheben.
Im Boden liegen Kohlen und Eisen und Herz und bald deine Mutter in ihrem besten Zweiteiler, den sie noch nie getragen. Liegt, gibt's Grund, sie aufzuhängen, doch hier
Das ist wirklich Poesie, finde ich. Also Kummer im Wind, nicht Tränen, irgendwann ruhst du auch. Das ist ein schöner Abschluss, glaube ich. Michael, meine letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ja, also Kunst und Kultur und aus meinem Blickwinkel natürlich die Popkultur können emotional Haltung verstärken, sie können Bewegungen begleiten, sie können sogar Visionen entwickeln und die Leute mitnehmen. Wir haben das sehr gut gesehen in den 60er bis 80er, 90er Jahren, wenn ich so an Woodstock denke oder auch an Rock gegen Rechts oder sowas, sexuelle Befreiung, also auch Provokationen wie Je t'aime, die letztlich ja auch was bewirkt haben, ne, und die Gesellschaft liberaler gemacht haben. Also dieses Potenzial haben Kunst, Kultur und Popkultur. Man muss aber auch jetzt sehen, dass wir in der heutigen Zeit einen Backlash haben, so einen reaktionären. Es gibt diesen schönen Spruch, böse Menschen haben keine Lieder, und der stimmt für mich nicht. Wenn man ironiefreien Gangster-Rap nimmt und Rechtsrock, sieht man eben, dass böse Menschen auf jeden Fall Lieder haben und auch böse Lieder haben. Und was mich im Moment ein bisschen beunruhigt, ist, dass diese Kunst und Kultur mit dieser Kraft, die sie eigentlich hat, mit dieser befreienden Kraft, so in der Defensive ist. Und gerade jetzt mit Blick auf Trump würde ich mir wünschen, dass diese ganzen Schauspieler, Regisseure, ja, Musiker, die Popstars mehr aufstehen würden, eine Bewegung starten würden, dass es wieder sowas wie Woodstock gibt, dass es Rock gegen Rechts gibt, vielleicht sogar Klassik gegen Rechts. Ja, und dass also diese Kunst und Kultur und Popkultur auch diese Aufgabe, die sie vielleicht sogar haben, gerade in diesen Zeiten wieder stärker wahrnimmt. Und um im Bild zu bleiben, würde ich sagen, wir müssen einfach dafür sorgen, dass die bösen Lieder nicht die Überhand gewinnen.